You know the day destroys the night, night divides the day. Break on through to the other side.
I would like to buy a hamburger.
I would like to buy a hamburger.
I would like to buy a hamburger.
You would like to buy a hamburger.
It's not damburger, hamburger.
I'm not saying damburger.
Maybe we should stop.
We don't quit. We do not quit. Again, again.
Welcome to the other side.
Hey, salut Yannick.
Salut Thibaut.
Also, im Programmheft heute der Staat gegen Fritz Bauer. Spielfilm übers Aufspüren von Altnazis in den 50ern. Fritz Bauer ist kein Altnazi, der ist Staatsanwalt und trotzdem ist der Staat gegen ihn und gegen die Aufarbeitung der Nazi-Verbrechen. Ein Porträt eines Kämpfers für Gerechtigkeit, jetzt in den Kinos und in einer halben Stunde aus dem Mund des Autors und Regisseurs Lars Kraume. Er ist heute zu Gast auf der anderen Seite.
Yep. Aber vorher fliegen wir auf. Christoph Farkas. Fliegen wir mit Christoph Farkas auf dem Weg zu unserem dritten Fall. Die drei Rautezeichen über den Wolken.
Auf geht's, Yannick, mit zerschlissenen Jeans und Marienkäfern auf der Brust in Richtung The Other Side.
Willkommen auf der anderen Seite.
Doch, zuallererst, Yannick, erzählen Sie mir eine Geschichte.
Thibaut, ich bin wütend. Thibaut, ich bin wütend auf Apple. Tatort.
Das ist was Neues.
Mein Schlafzimmer. Gegen 22 Uhr installiere ich das neue Apple-Betriebssystem El Capitano. Es sieht nach einem Safe-Job aus. Der Apple Store lädt die 6 GB schwere Installationsdatei. Ich gebe mein Passwort ein, drücke auf Enter, Neustart. Alles sauber, so wie mein Bett, in das ich mich lege. Mac ausschalten, süße Träume von El Capitano, dem Felsen im amerikanischen Yosemite-Nationalpark. Heute Morgen...
Ihre Träume will ich nicht haben, Yannick.
Heute Morgen viel zu früh. Ich schalte mein MacBook ein und starre auf einen Ladebalken, der wunderlich wenig nach rechts wandern möchte. Es sind 2 Minuten, in denen ich mir das antue, dann wandert mein Finger auf den Power-Button, Neustart. Was ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht weiß... Es soll nicht das letzte Mal an diesem Tag gewesen sein. Zeitsprung. 17.49 Uhr heute. Die Zeit drängt, die Nerven liegen blank. Hinter mir liegen 55 Minuten Apple-Warteschleife. Unzählige Songs von Jason Derulo, Johnny Cash und Taylor Swift. Ich habe sie alle gehört, weil ich mit Tim sprechen musste. Tim war meine letzte Hoffnung. Nachdem ich den halben Tag versucht habe, mein Dreckbook selbst zu reparieren, nahm ich die letzte Ausfahrt vor der Hölle. Die 0800 Apple. Das Problem mit dem neuen Apple-Update geht so. Bestimmte Erweiterungen, die beim Systemstart geladen werden, sind noch nicht mit der neuen Version, dem Capitano, kompatibel und blockieren mein System. Nichts geht mehr und ich bin nicht allein, weil seit ein paar Tagen bestimmte Apple-Nutzer das Update geladen haben, mit dem ihre Erweiterungen nicht kompatibel sind, blockieren sie die gesamte Hotline, nichts geht mehr und ich
und
war...
Und der arme Tim, der muss es ausbaden.
Und ich war mit der Hotline-Musik allein. Das Problem ist eigentlich umgehbar, aber nicht bei mir, weil ich so gerne, möchte gern sicher unterwegs bin, habe ich nämlich meine Festplatte mit einem ausgefuchsten Passwort verschlüsselt, Sonderzeichen Thibaut, die im Wiederherstellungsmodus mit englischem Tastaturlayout eigentlich nur zu erraten sind. Sie verstehen, Fragezeichen, Unterstrich. Verschlüsseln Sie niemals eine Festplatte mit Sonderzeichen Thibaut, wenn Sie nachts ruhig schlafen möchten.
Wenn ich von Apple-Felsen träumen möchte.
Das Ende der Story ist, dass selbst this very moment, ich muss es eigentlich umschreiben, ich noch keine Ahnung habe, wie das Problem zu lösen ist. Ich habe es tatsächlich noch geschafft, vorher zu lösen. Aber für den Rest der Sendung bitte ich Sie, mich auf dieses Problem nicht weiter anzusprechen. Und bitte muntern Sie mich jetzt auf.
Gut, dann nehmen Sie Ihr Telefon zur Hand. Das funktioniert hoffentlich noch, auch wenn es einen Apfel drauf hat.
Ja, doch, ja.
Ich möchte Sie nämlich bekannt machen, Yannick, mit einem Roboter, einem Bot bei Taube fliegt. Also Sie kennen dieses Netzwerk mit der weißen Taube und dem blauen Hintergrund. Also Kulturbot heißt dieser Roboter und jede Stunde haut der ein Kulturkompositum raus. Das finde ich besonders... Okay.
Jede volle
Sie schauen,
Stunde.
Sie schauen mich so seltsam an. Ich merke wieder, ich muss mit Ihnen reden wie mit einem Zweijährigen. Ein Kulturkompositum, also 2 Substantive, 2 Hauptwörter und eins davon ist Kultur. Und das andere wird zufällig ausgewürfelt. Homogenisierungskultur wäre so ein Beispiel. Und dieser Kulturbot twittert also immer nur einen einzigen Begriff, einen neu erfundenen Begriff und jede Stunde einmal.
Okay, soweit konnte ich folgen.
Sehr gut. Warum finde ich das jetzt so toll? Nämlich, weil dieser Roboter den Kulturpessimisten, die so in den Feuilletons rumlungern, der bietet denen Stoff, jede Menge Futter, um dreckige Artikel zu schreiben. Wir leben in einer Stresskultur, das ist eine direkte Folge der Erledigt-Kultur. Ja, schlimm das alles, aber naja, ich will jetzt auch nicht ins Gegenteil umschwenken, eine Mahnkultur, das kann ja auch keiner wollen. Als gesellschaftskritischer Denker ist die Arbeit jetzt ganz einfach geworden, dem Kulturbot auf Twitter folgen, an einem der Begriffe hängen bleiben, den Artikel, den schreibt man dann ganz von alleine, über den Sittenverfall in unserer Stibitzkultur zum Beispiel oder über den Druck auf Eltern und Kinder wegen dieser Gelingkultur.
Ich glaube, langsam habe ich es verstanden.
Maschinengestützte Kulturkritik, großartig. Und weil Sie es verstanden haben, gehe ich jetzt auf die Suche nach noch mehr solchen Bots. Was gibt es da noch? Ein Generationenbot fände ich super. So Generation Perspektivlos, Generation Twitter oder Generation Kulturpessimismus. Sie haben keinen Bock mehr, wir machen weiter mit. Es ist Zeit für die eingedampfte Essenz des Senders ohne Frequenz. Zeit, Yannick.
Für Zapping.
Das kommt davon, wenn man den Jingle auswechselt und nichts Bescheid sagt. Unsere Ratzfatz-Veranschaulichung dessen, was im vergangenen Monat genau hier auf den Detektor-Bytes gesagt wurde, das Zapping, also des Oktoberprogramms, wo die Zeichen standen auf Yo, wir schaffen das. So sei es. What's in the box?
Da wären wir.
Hallo, hier ist Michael Nass.
Was kann ich für Sie tun?
Heute haben wir ja auch eigentlich nur Highlights.
Aber das ist natürlich auch eine riesige Herausforderung.
Das Konzept wird wahrscheinlich Improvisation sein.
Nein, das ist kein Problem.
Darf ich kurz erzählen, dass da ich ja gerade Single, oder seit, wie ich festgestellt habe, schon seit Monaten Single wieder bin, habe ich festgestellt, dass alle Frauen unter 30, die ich kennenlerne und mit denen ich mich date, alle mindestens 2 Therapien hinter sich haben. Oder gerade so drin sind.
Große Güte.
Topf voll Gold.
Die Freizeitwoche haben wir dieses Mal in der Verlosung und die haben ganz heißen Scheiß zu vermelden.
Und wir müssen uns nur immer wieder fragen, was heißt das?
Helene Fischer ist schwanger.
Und das können wir auch schaffen.
Oh, das macht bestimmt Spaß.
Die Freizeitwoche hat sich ganz schön investigativ betätigt.
Können Sie das schaffen? Jo, wir schaffen das!
Und nach dem letzten Konzert in Köln hat sie Internetforen durchforstet.
Alles klar, bin schon dabei.
Aus den ganzen Hinweisen haben sie sich eine Theorie zusammengestrickt.
Etwas fülliger, Helene. Erstes Indiz, also schon mal Schwangerschaft.
Zweites Indiz, Helene hat sich während des Konzerts öfter an den Bauch gefasst.
Nummer 3, die Kleidung.
Nächstes Indiz, Haare kürzer.
Aber, und die Frage habe ich euch, glaube ich, noch nie gestellt, seitdem wir miteinander reden. Was ist denn, wenn das stimmt?
Underneath your clothes.
Das war Kieran Goss, der Shakiras Underneath Your Clothes zugehörbrachte. Wenn es euch interessiert, liebe Hörerinnen, ich trage Leopardensamtunterwäsche unter meinen Klamotten. Und damit ein herzliches Hallo auch von meiner Seite.
Einen schönen guten Tag.
Hallo, herzlich willkommen. Ich heiße mich selber.
Andersrum, diesmal bin ich der Moderator.
Ja, genau.
Also.
Ja, Moritz Hartmann ist einer, der es kann. Er wartet bis zum letzten Ton, bevor er anfängt zu reden. Naja, vor dem Studio steht Morten schon abfahrbereit in seinem Rolls Royce. Yannick,
so ist es.
Wir müssen zum Flughafen. Der dritte Detektiv Christoph Farkas wartet.
Thibaut, jetzt nehmen wir mal die Beine in die Hand.
Ja, wenn du mehr Sport machen würdest, Kollege, aber oh, was machen wir schon wieder hier? Fliegen? Südsee?
Ich weiß es auch nicht. Christoph meinte nur, wir müssen uns unbedingt hier draußen am Flughafen treffen.
Sie sind Yannick und Thibaut?
Ja.
Christoph hat bereits eingecheckt, er wartet an Bord.
Ja, gut, dann mal einsteigen.
Die drei rote Zeichen. Die
drei rote Zeichen. Die drei rote Zeichen. Die drei rote Zeichen. Janik H. Tibo R. Christopher Kass. Janik H. Tibo R. Christopher Kass. Die drei rote Zeichen.
Yannick, Thibaut, hier vorne, Reihe 18, Überraschung.
Überraschung, was soll das? Was soll dieser Zirkus? Zirkus hatten wir doch beim letzten Mal.
Yannick, Thibaut, wir haben einen Fall in der Südsee zu lösen, aber erstmal müssen wir die Zeit im Flugzeug verbringen und ich erzähle euch von unserem Fall, wenn wir landen. Erstmal erzähle ich euch von Filmen, die über den Wolken spielen. Dann vergeht die Zeit sicher wie im Flug. Also, Yannick Thibaut, streckt die Beine aus und schnallt euch an. Es geht los.
Also, Kollegen, ich habe so ein Druck auf den Ohren. Ich höre gar nicht so richtig. Aber das ist doch die Musik von diesem Tückwer-Matrix-Film-Ding?
Ja, Cloud Atlas.
Ja, genau. Ist ja klar, dass du es schon wieder weißt.
Cloud Atlas. Ja, nee, du weißt es. Dabei hat Cloud Atlas eigentlich mit dem Himmel wenig zu tun. Aber wenn wir uns hier mal im Flugzeug umschauen, schaut vor und hinten, wir sehen eigentlich Filmfiguren ohne Ende. Im Cockpit drängen sich die Helden. Denk nur zum Beispiel mal an Howard Hughes in Aviator, den Film- und Flugpionier, der von Leo DiCaprio gespielt wird.
Leo.
Oder an Denzel Washington als Whip Whitaker in Flight, wie er da so die Notlandung hinzaubert. Ich zeig's euch mal hier, schaltet eure Bildschirme an.
Ja, dieses komische Ding da vorne, ja,
so,
okay,
hier.
Wir sind im Sturzflug. Wir haben die Vertikalsteuerung verloren. Wir brauchen mehr Widerstand. Hauen Sie alles raus, was wir haben. Fahrwerk, Speedbrakes, alles. Schutzhaltung einnehmen.
Oh. Das hätte ich nicht besser hinbekommen.
Ja, sauber die Speedbrakes rausgehauen. Dann gibt es natürlich außer diesen Helden auch noch die unzähligen Helden der US Air Force. Ihr kennt sie alle. Es gibt aber auch Finsterlinge und Aufschneider im Cockpit. Zum Beispiel den Piloten in Wild Tales, der am Anfang des Films das Flugzeug mit all seinen Feinden drin im Garten seiner Eltern versenkt. Oder den Betrüger in Catch Me If You Can, der schon wieder von DiCaprio gespielt wird. Hier, schaut mal.
Pilot?
Ja, aber sicher, kleines Fräulein.
Ja, wer würde ihm nicht glauben?
DiCaprio ist ein echter Flugbaron. Wie Da Vinci übrigens. Auch ein Leonardo.
Ja, aber irgendwie stürzen diese ganzen Flugzeuge ab, von denen du uns erzählst, Christoph. Mir macht das schon ein bisschen Angst. Hoffentlich haben wir einen echten Piloten und keinen Hochstapler drin sitzen vorne im Cockpit. Aber was soll das eigentlich? Sind Piloten immer so extrem böse oder extrem gut? Das ist doch Quatsch.
Ganz und gar nichts weiter. Alle, von denen ich euch hier jetzt gerade erzählt habe, haben auch eine andere Seite. Howard Hughes zum Beispiel ist auch Neurotiker und dreht irgendwann voll ab. Whip Whitaker ist Alkoholiker und Frank Abagnale Jr. aus Catch Me If You Can ist eigentlich auch, wie ihr, so ganz sympathisch.
Ins Cockpit kommen wir aber sowieso nicht rein. Was ist denn filmisch sonst so los im Flugzeug?
Naja, außerdem gibt es an Bordpersonal natürlich noch Stewards und Stewardessen, wie zum Beispiel Jackie Brown in Tarantinos Jackie Brown. Oder die schrägen Stewards in Fliegende Liebende von Pedro Almodovar. Schaut mal.
Was sich im Cockpit abgespielt hat, ist außergewöhnlich. Da rauschte eine Verrückte rein und sagte, sie sei Hellseherin. Und dann hat sie sich über Alex und Benitos Gemächt mit dem Jenseits in Verbindung gesetzt und sagte, dass während dieses Fluges etwas Schwerwiegendes mit uns geschehen wird.
Mit uns auch?
Das erzählt eben eine der Stewards von Fliegende Liebende, noch bevor ich mich über euer Gemächt beuge und so weiter. Wie ihr seht, er ist nicht der Einzige an Bord in dem Film, der etwas, ich sag mal, eigentümlich ist. Almodóvar, Yannick, wollte in Fliegende Liebe übrigens seine eigene Flugangst verarbeiten.
Ja, vielleicht sollte ich auch einen Film drehen. Ja, Yannick, kannst du mir mal die Tüte rübergeben, bitte?
Wirklich jetzt? Zweiter? Reiß dich zusammen.
Gib sie einfach her.
Na gut.
Wenn man schaut, was so passiert in den Flugfilmen, ihr beiden, könnte man zusammenfassen, Flugzeuge und Film sind sich freundlich gesonnene Schwager. Im Kino kann man sich einerseits Flugzeuge anschauen, weil so viele erzählerische Möglichkeiten im Fliegen liegen. Aufstieg und Absturz, Freiheit und Katastrophe. Aus all diesen Sachen kann man Komödien stricken oder Thriller, Romanzen oder Actionfilme. Im realen Flugzeug wiederum, in dem wir uns gerade befinden, kann man dann die Filme schauen, um sich die Zeit zu vertreiben oder Thibaut sich vor der eigenen Angst oder Übelkeit abzulenken.
Aber wenn wir wenigstens ganze Filme sehen könnten und nicht nur diese kurzen Ausschnitte.
Aber über den Wolken gibt es ja nicht nur Flugzeuge. Schaut mal aus dem Fenster. Was fliegt denn da drüben? Da, da, das blaue Ding, das rötliche Flattern.
Das ist doch...
Ja, genau, ihr habt recht. Auch Superhelden sind über den Wolken unterwegs. Superman, Iron Man, The Other Side Man. Um Flugzeuge zu retten oder eben einfach, weil sie es können. Beide Arme nach vorn und dann ab durchs Firmament.
Jetzt zieh mal ein bisschen den Bauch ein, Yannick. Schaut mal da aus dem Fenster. Guck mal, die Wolken. Die leuchten voll. Das ist wie Zuckerwatte im Sonnenlicht.
Oder wie Kuscheltierfüllung.
Um im Film den erhabenen Anblick von Wolken zu erleben, müssen die Protagonisten nicht unbedingt im Flugzeug sitzen oder Superkräfte haben. Manchmal reicht es schon, wenn man auf einen Berg steigt.
Ja, so ein kleiner Hügel, der reicht mir eigentlich auch.
Zum Beispiel, falls ihr letztens den Film Everest gesehen haben solltet, ja, da sind ja die Bergsteiger da auf dem Everest. Schön, dass alle Filme so heißen wie ihre Gegenstände. Während unter ihnen dann dieses irre Unwetter aufzieht. Das fandet ihr in dem Film wahnsinnig erhaben, weil man ja immer denkt, ja, da ist man schon mal über den Wolken, da kann einem das Wetter dann eigentlich nichts mehr anhaben. In die Wolken von Sils Maria zum Beispiel sind die Wolken aber ganz ungefährlich und wehen da einfach nur so prächtig durch die Täler der Schweizer Alpen.
Himmlisch.
Sind wir bald da?
Bringen Sie Ihre Sitze in senkrechte Stellung und schnallen Sie sich an. Wir landen.
Ach, Thibaut, als hättest du es gesagt. Aber ja. Dann erzähle ich euch schnell noch von jemandem im Himmel, über den man auch mal sprechen sollte.
Mhm. Bitte lenk mich wieder ab, Christoph.
Michael Jackson. Ach, Michael Jackson?
Gott, meine ich. Der kommt ja auch immer wieder im Kino vor, wie er so in den Wolken abhängt oder sich auf die Erde niederlässt. Aber ob nun Morgan Freeman oder Alanis Morissette Gott spielt, in der Regel wünscht man sich irgendwie, dass die Filmindustrie im Himmel bei Wolken, Flugzeugen und Superhelden bleiben würde. Hier hört mal Morgan Freeman, wie er in Bruce Allmächtig Jim Carrey in den Himmel empfängt, nachdem er da irgendwie überrollt wurde.
Du kannst dich nicht mitten auf den Highway knien und erwarten, dass du das überlebst, mein Sohn.
Aber wieso? Wieso jetzt?
Bruce, du besitzt den göttlichen Funken. Du hast die Gabe, Freude und Lachen in die Welt zu bringen. Ich weiß das, ich habe dich erschaffen.
Ja. Angeber.
Vielleicht sollte es Leonardo DiCaprio, meinen Vorschlag, mal als Gott versuchen. Der kennt sich ja, ihr habt es gelernt, in der Luft aus.
Oh ja.
Aber ich fasse mal zusammen. Es ist eben nicht nur die Freiheit, die über den Wolken grenzenlos ist, sondern auch die Anzahl von Geschichten. Und grenzenlos scheint auch, Thibaut, deine grüne Gesichtsfarbe.
Ja, die Landung, die ist immer das Schlimmste. Könnt ihr vielleicht meine Hände nehmen?
Ja, klar. Aber klar doch. Ja, wir brauchen dich ja schließlich für den nächsten Fall. Ja,
richtig.
Südsee, wir kommen.
Yannick, es ist Zeit für einen Ausflug ins Archiv.
Der über die Jahre gesammelten Detektor FM-Schätze.
Wenn Sie sich fürs heutige Abendprogramm noch nicht entschieden haben, ob Sie nach der Sendung jetzt zu einem trashigen Speed-Dating gehen oder doch lieber in die Oper, ich meine, das ist ja auch eine Art Partnerbörse. Also wenn Sie noch zögern, dann hören Sie jetzt mal zu. Flirt-Location-Tipps aus dem Detektor-Tagesprogramm. Wir befinden uns im Januar 2010 und sind vom Rewind verweht.
Kennt ihr schon Tinder Plus, die Premium-Funktion aus dem Sexual Network?
War ja klar, ihr Lustmolchis. Mit der kostenpflichtigen Passportfunktion könnt ihr mittlerweile schon vor Ankunft in einem neuen Ort euch ein richtig geiles romantisches Date organisieren. Kostet halt, und das ist gut so. Warum die Suche nach Liebe nicht kostenlos bleiben sollte, erfuhren Detektorhörer schon am 21. Januar 2010 in einem Telefoninterview. An der Strippe der Detektorsippe war Erik Hegmann, der bei Parship, diesem Oldschool-Schickimicki-Dating-Dienst, dafür sorgt, dass sich Töpfe und Deckel richtig sortieren. Online funktioniert das auch nicht anders als im Real Life.
Meiner Meinung nach spiegelt das Internet tatsächlich hier unsere Gesellschaft wider. Das heißt also, ich muss mir klar sein, bei der Partnersuche an der Bar lasse ich mir auch nicht den Personalausweis zeigen. Und umgekehrt, es weiß auch nicht jede Frau, ob der Mann, der sich als Arzt ausgegeben hat, tatsächlich ein Doktor ist. Wie würde man das im wahren Leben vermeiden? Man würde einfach nicht in klassische Aufreißkneipen gehen beispielsweise, weil dort ganz besonders viel übertrieben wird. Und so funktioniert das dann auch im Internet. Diese Partneragenturen sind preislich hoch. Das bedeutet aber auch, dass natürlich nur Menschen dorthin gehen, die es ernst meinen. Alle anderen werden abgeschreckt, denn die können ihre Affäre einfach an der kostenlosen Börse besser bekommen.
Also Sie sagen, man muss schon mal Geld in die Hand nehmen, wenn man es wirklich ernsthaft schaffen will. Ist das nicht ein bisschen unfair?
Also Partnersuche war schon immer teuer. Also Kontaktanzeigen waren seltenst kostenlos, auch zu Zeiten, als es die nur in Tageszeitungen gab. Es gab auch immer jedes Tanzcafé am Sonntagnachmittag vor 20 Jahren hat auch Geld gekostet. Also Partnersuche für lau ist eine falsche Vorstellung. Und dann muss man sagen, wenn eine Partnersuche zielgerichtet ist, dann darf sie auch ein bisschen was kosten, denn man spart am Ende dadurch, dass man weniger, aber qualitativ hochwertigere Kontakte bekommt. Außerdem muss man sich vorstellen, Parship beispielsweise rekrutiert Mitglieder unter Lesern von Zeit, Spiegel, Stern. Das ist einfach teurer, als mit irgendwelchen Versprechungen für One-Night-Stands kostenlos Singles in eine Flirtbörse zu bekommen.
In 3 Minuten empfangen wir hier an diesem Mikrofon den Regisseur Lars Kraume
und sprechen über Fritz Bauer und seine Aufopferung, Geschichtsfilme und Entertainment und über Stolz.
Aber vorher, was würde besser passen als Einstimmung auf einen Spionage-Thriller als dieses Riff?
There's a man who leads a life of danger. To everyone he meets, he stays a stranger.
Das waren Blues Traveler, die ihren Song Secret Agent Man zu Gehör gebracht haben. Fast hätte ich Ihnen an dieser Stelle den neuen James Bond Song von Sam Smith vorgespielt. Aber der ist einfach nur scheiße, das hätten Sie nicht gewollt. Mit Blues Traveler bekommt die Sendung eine originelle Note.
Und da hatten wir dann ganz schnell die Idee, zusammen mit unserem Parfümeur zu sagen, wow, das muss, wenn man das riecht, das muss quasi in die Fresse funktionieren und dann ganz toll und spannend sich auffächern.
Landesverräter sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Landesverrat, das ist ja eigentlich was Negatives, was Ungeheuerliches sogar. Aber die Vokabel Landesverrat hat für mich eine andere Konnotation. Ein Zeichen von Mut, von Aufopferung für eine Sache, die wichtiger ist als die Gesetzbücher der Republik. Fritz Bauer ist so einer, der mehr kennt als das Gesetz. Obwohl er Generalstaatsanwalt ist. Bauer jagt in der jungen Bundesrepublik Nazis und bringt sie vor Gericht. Keine einfache Aufgabe für ihn und seinen Verbündeten, den jungen Staatsanwalt Angermann, denn der Staat arbeitet gegen ihn und sie gegen den Staat.
Adenauer will die Aussöhnung mit Israel. Vielleicht käme ihm ein aufsehenerregender Prozess gegen einen Kriegsverbrecher wie Eichmann ganz recht.
Meinen Sie das ernst? Eichmann würde in einem solchen Prozess unzählige Namen im Zusammenhang mit der Endlösung nennen. Vielleicht sogar den von Staatssekretär Hans Globke. Adenauer will vielleicht das Bild der Deutschen gerade rücken, aber dafür gibt er nicht seine rechte Hand. Globke kontrolliert das Kanzleramt, BND, den Verfassungsschutz und die CDU. Auf jeden Fall würde sein Name in Zusammenhang mit den Deportationen genannt werden. Schon allein wegen seinem juristischen Kommentar zu den Nürnberger Rassegesetzen. Globke hat sich schuldig gemacht. Und wenn Globke fällt, bedroht das die ganze Regierung Adenauer. Und wenn Adenauer ein Problem hat, dann haben die USA ein Problem. Niemand von Bonn bis Washington will Eichmann vor Gericht.
Aber Landesverrat kann nicht die Lösung sein.
Verdammt nochmal, Angermann. Wollen Sie Gerechtigkeit oder nur eine neue Küche?
Lars Kraume, guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Fühlen Sie sich auf den Detektor Bytes wie zu Hause? Schön, dass Sie da sind. Sie bringen uns diesen Fritz Bauer näher in Ihrem Film Der Staat gegen Fritz Bauer. Fritz Bauer hat sich zur Lebensaufgabe gemacht, die nationalsozialistische Vergangenheit aufzuarbeiten. Worauf hat er für diese Lebensaufgabe verzichtet? Auf eine neue Küche?
Nee, er hat auf eine ganze Menge verzichtet. Er hat wahnsinnig aus einer Außenseiterposition heraus gekämpft. Er hat sich natürlich überhaupt keine Freunde gemacht mit dem, was er wollte, nämlich die Verbrechen des Dritten Reichs thematisieren, und zwar gar nicht aus einem Rachegedanken, wie das so bei einer Jagd auf Nazis erstmal so klingt. Das war ihm überhaupt nicht wichtig. Es war ihm wichtig, sozusagen als Aufklärer und als Demokrat zu wirken und eben wirklich die neue Republik aus einer Stunde Null heraus neu zu gestalten. Das ist der ganze Geist Fritz Bauers. Und um das durchzukriegen, hat er eben natürlich sich viele Feinde gemacht. Er hat unter Morddrohungen gelitten. Er war ein sehr einsamer Mensch einerseits. Dadurch kann man sich ja vorstellen, wie einen das auch einfach bedrängt und schwierig ist. Andererseits muss man sagen, er hatte schon Freunde, wie zum Beispiel im Film den nicht realistischen, also nicht realen Karl Angermann, das ist eine erfundene Figur, aber er hatte immer diese jungen Staatsanwälte, die unter ihm gedient haben. Die waren im Krieg so jung, dass sie sich nicht schuldig gemacht hatten, jetzt aber alt genug, um Verantwortung in der jungen Republik übernehmen zu müssen. Und er hatte schon auch Freunde in Kunst und Kultur, Schauspieler wie Thomas Harlan, den Sohn von Veit Harlan, den berühmten Nazi-Regisseur und so. Aber er hat auch natürlich auf etwas verzichtet, was für uns alle ein Grundrecht ist, nämlich das Recht auf eine freie Sexualität. Bauer war vermutlich homosexuell, er war im Ausland in Dänemark zweimal mit männlichen Prostituierten verhaftet worden. Und das war in der jungen Republik eben noch ganz im Geiste der Nazis unter dem Paragraphen 175 total verboten, wurde mit Strafen belegt, mit Gefängnisstrafen hohen, selbst einfachste Kontakte. Also er musste sozusagen seine Sexualität opfern, er musste wahnsinnig aufpassen, mit wem er zusammenarbeitete. Viele Quellen, zum Beispiel aus dem Osten, aus dem Ostblock, wo nun mal die meisten Konzentrationslager waren, konnte er gar nicht verwenden, weil er Angst haben musste, eben von der Stasi infiltriert zu werden oder eben sich eines dann offensichtlichen Landesverrats schuldig zu machen. So, er hat eine Menge gegeben dafür.
Mhm. Ist ein ganz schön kecker Typ, so habe ich gemerkt, während des Films. So, also Sie haben es schon angesprochen, hat eben Morddrohungen bekommen. Ich erinnere mich an eine Szene, da macht er einen Brief auf und bekommt da so ein Hakenkreuz und ein kleines Tuch und eine Patrone drin. Ich dachte erst, es wäre eine Briefbombe oder sonstiges. Also Hut ab, muss man wirklich auch sagen. Was zeichnet denn so das Wesen aus? Warum macht er denn da weiter, trotz der Morddrohung?
Naja, wir haben natürlich versucht, uns darauf einen Reim zu machen. Zum einen ist es sozusagen einfach seine Überzeugung als Jurist, dass eben dass das Land zurecht kommen muss, dass dem Recht Platz gemacht werden muss. Er hat es nicht geschafft, oder die junge Republik hat es ja nicht geschafft, in der Verfassung Rechtsnormen zu verankern, die rückwirkend gegolten hätten. Das heißt, das, was eben im Dritten Reich Recht war, wie zum Beispiel die Verfolgung der Juden, konnte man nicht so mir nichts, dir nichts rückwirkend als Unrecht erklären. Also musste man auf der Grundlage des alten Rechts quasi dann tatsächlich Morde verfolgen, wenn man sie beweisen konnte. Das macht es wahnsinnig schwierig und führt im Grunde dazu, dass nur wenn man direkt einen Mord nachweisen konnte, ihn diesen Menschen auch vor Gericht stellen konnte. Das führte dazu, dass man das ganze System oder wie Bauer es nannte, die an der Maschinerie hantierten, nicht vor Gericht bringen konnten. Aber was ihn ausgemacht hat, neben seinem Geist als Jurist, ist eben dieser große humanistische, demokratische Gedanke, der in allem steckt, was er macht. Mhm. Und ich glaube genau, was ihn angetrieben hat, in unserem Film zumindest geben wir die Antwort, ich glaube, dass viele von diesen Emigranten, die das Dritte Reich und das millionenfache Sterben aus in diesem Fall Dänemark und Schweden in seinem Fall beobachten konnten, vermutlich auch ein ganz schönes Schuldgefühl auf sich genommen hat. Ne? Die mussten das beobachten und kamen zurück und dachten, jetzt beugen wir uns eben nicht mehr der Tyrannei da, wo sie noch war. Und man muss eben sagen, so viele Nazis waren einfach wieder in Amt und Würden und waren wieder in allen Positionen. Das BKA, der Bundesnachrichtendienst war direkt aus einer Nazi-Organisation der Fremde Heere Ost durch Herrn Gehlen wieder gegründet worden. Die Nazis waren einfach überall. Oder eben die Deutschen, die im Dritten Reich Verbrechen begangen hatten. Und gegen die stellte er sich das. Warum er das jetzt wirklich tat und warum er immer so einsam da kämpfte, haben wir uns vielleicht damit erklärt, dass er eben einmal im Garnisonsgefängnis Ulm, wo er nachdem er im KZ Heuberg war, sich den Nazis unterworfen hatte. Dadurch kam er raus. Und wir haben uns irgendwie erklärt, dass dieses einmal sich eben sozusagen gebückt zu haben und dann eben im Ausland überwintern zu können. Und als Richter, der war mit 27 schon Amtsrichter in Stuttgart gewesen, als deutscher Richter aus dem Ausland zu sehen, wie dieses Unrecht da ungesühnt begangen wird, das muss ihn irgendwie tief bewegt haben und eben sozusagen bis zum Ende seines Lebens Antrieb gewesen sein, sich dem nicht mehr zu beugen.
Sie erklären jetzt viel über die Geschichte und in Ihrem Film gibt es auch so, ich sag mal, Mikro-Erklärsequenzen, wo so in einem Halbsatz nachgeschoben wird, wer der und jener jetzt war oder wie da die Zusammenhänge sind. Aber natürlich bleibt trotzdem am Ende an manchen Stellen so ein Fragezeichen. Wer ist jetzt der? Wie kam es jetzt dazu? Ist dieser Film eigentlich auch eine Einladung an uns, Filmzuschauer weiterzumachen und weiterzuschauen?
Na klar, wenn man mehr wissen will, sollte man eine Biografie lesen. Der Film ist ja nicht die Aufgabe der Historiker sozusagen, alles zu erklären und alle Quellen offen zu legen, sondern der Film ist natürlich eine künstlerische Interpretation, ein Porträt eines Mannes und er sollte vor allem, das finde ich, muss jeder Film, der 2015 im Kino läuft, muss zeitlos sein und was dieser Film ist, ist eine zeitlose Heldengeschichte eines einsamen Außenseiters, der eben für die Gerechtigkeit sorgt. Das ist im Grunde das, was jeder gute Western tut und nur dass er in diesem Fall eben verankert ist in unserer Geschichte und eben eine wahre, wirklich beeindruckende Lichtgestalt erzählt und beleuchtet. Und ja, und deshalb, wer das will, kann natürlich mehr lesen, kann ich sehr empfehlen. Das Leben von Bauer ist spannend.
Ein Film 2015 muss vielleicht im Kino auch unterhalten. Das ist jetzt eine Frage an Sie, aber bei all diesen...
Ich glaube, dass der unterhaltsam ist.
Genau, bei all diesen Komplotten und diesem historischen Hintergrund, diesem sehr ernsten historischen Hintergrund, ist es ein spannender Spionage-Thriller. So. Genau. Aber wie viel darf denn so ein Film unterhalten? Und wie viel Entertainment ist vielleicht nötig, damit man sowas in große Kinos kriegt und viele Leute da rein?
Ja, es ist eine gefühlte Größe. Ne? Also ich finde, dass der schon... der sollte immer unterhaltsam sein, spannend sein. Das ist ja eine spannende Jagd auf einen Mörder am anderen Ende der Welt, in Zusammenarbeit mit Geheimdiensten. Dahinter steht eben diese berühmte Entführung von Adolf Eichmann durch den Mossad aus Argentinien. Das weiß jeder, das hat den Mossad zu einem der bekanntesten Geheimdienste der Welt gemacht. Aber dass eben hinter dieser Tat eigentlich dieser graue, alternde, auch schon zum Teil gebrochene und manchmal auch zweifelnde Generalstaatsanwalt stand, der eben als Sozialist, als remigrierter Jude und als Homosexueller eine totale Außenseiterfigur war, dass dieser Mann sozusagen die treibende Kraft war, das weiß eigentlich keiner. Er sollte ein spannender Thriller auch sein, er sollte eben auch ein Porträt der Zeit sein und er sollte auch Humor haben. Bauer war ein humorvoller Mann mit einem großen Geist und einem Intellekt und einem Witz, auch einem Witz, der so ein Überlebensinstinkt war. Und deshalb war es uns wahnsinnig wichtig, dass der Film eben spannend und auch immer wieder mal humorvoll ist. Diese Filme werden in Deutschland ganz oft so gemacht, dass sie schon von vornherein einem das Gefühl geben, oh Gott, ich muss einen Kopf einziehen und jetzt ist Bußestunde. Und das ist Quatsch. Wenn man 2015 über dieses Thema reden will, muss man das mal befreien von diesem komischen Schuldkomplex. Man muss darüber reden, man muss die Geschichte erzählen und das muss man so machen, dass diese Geschichte eben zu den Leuten kommt. So hat Bauer das zum Beispiel genannt. Und man muss die Wahrheit zu den Leuten tragen. Und die wollen das im Kino, und deshalb machen wir einen Kinofilm daraus, einen Spielfilm. Die wollen auch eine Story sehen, die spannend ist und packend ist. Und so. Und das, glaube ich, kann der Film alles.
War denn der Film für Sie persönlich auch die Möglichkeit, so ein bisschen vielleicht auch über die eigene Familie so ein bisschen zu recherchieren?
Ja, ich wusste schon eigentlich eine ganze Menge über meine Familie. Aber es war für mich die Möglichkeit, mit meinem Co-Autor Olivier Guest, der aus einer französischen jüdischen Familie kommt, genau diese Beklemmung, die ich auch habe über, über das Leid der Juden im Dritten Reich unter den Deutschen, zu reden und zu recherchieren und sich damit zu beschäftigen. Also das, womit wir alle sozusagen in der Schule ja so ein bisschen auch aufwachsen oder was uns einfach sozusagen in den Genen steckt, dass wir da sofort einen angeborenen Schuldkomplex haben, darüber ein bisschen hinauszukommen, ich bin 73 geboren, ich habe nur wirklich nichts damit zu tun, außer dass wir es halt in unserem Land hatten. Und die Verantwortung, damit umzugehen, als Filmemacher da auch mal eine Geschichte drüber zu machen, sich dem Thema zu nähern, die empfinde ich schon, aber eben, das muss eben so gemacht werden, ohne dass es dabei flapsig wird oder irgendwie lapidar oder bedeutungslos, das ist es ja auch alles nicht. Aber es muss eben so gemacht werden, dass es eben im Kino funktioniert, sonst muss man halt tatsächlich ein Buch als Historiker schreiben.
Und bei so einem Film darf man dann auch mal Popcorn essen.
Den kann man total gut mit Popcorn gucken. Das wird einem vielleicht hin und wieder mal im Halse stecken bleiben, das Popcorn. Aber
Sie haben das Thema Homosexualität angesprochen und dass Bauer vermutlich, sagen Sie, homosexuell war. Angermann, diese Figur, die Sie einführen, vielleicht auch um deutlicher noch diese Geschichte zu erzählen, weil Sie ihm ja...
Naja, um eben das zu machen, was Sie fragen, wie genau muss man das, wie historisch genau muss man das machen und wie weit ist das aber eben auch eine gestaltete, kreierte Filmstory. Und wir wollten den Bauer, also alles, was man erfährt in dem Film, ist nicht verkehrt. Da ist nicht sozusagen, wenn man die Geschichte nacherzählt als Kinozuschauer, dann hat man nicht irgendwie, ist man nicht sozusagen unserer Verdrehung der Fakten, ist keine Geschichtsklitterung, die da betrieben wird. Deshalb haben wir zum Beispiel die Homosexualität, die wir nur so weit recherchieren konnten, dann eben an einer anderen Figur gespiegelt, um zu zeigen, wie eben in dieser Zeit noch mit Schwulen umgegangen wurde. Und das wollten wir dann nicht sozusagen tiefer am Bauer erzählen, weil das können wir nicht belegen mit Quellen.
Als ich Ihren Film angeschaut habe, bevor ich Ihren Film angeschaut habe, habe ich Kritiken gelesen und auch Interviews mit Ihnen und da kam dieses Thema Homosexualität immer ganz groß raus und ich dachte mir, das muss in dem Film ultra präsent sein, war so vorbereitet, habe mir das angeschaut, dann habe ich mir gedacht, ja stimmt schon, das zieht sich durch, aber es ist jetzt nicht das dominierende Thema. Nee. Ärgert Sie das, dass so viel darüber gesprochen wird und dass wir vielleicht dadurch das andere Thema, die Endlösung der Judenfrage, vernachlässigen?
Nein, das... Das ist halt eins der beiden Themen, die im Film stecken. Es ist ja auch irgendwie toll, dass wir so weit gekommen sind, dass es inzwischen eine große Offenheit gegenüber Homosexualität gibt. Es ist immer noch ein Thema, was sozusagen die Leute bewegt. Und natürlich ist das ein Film, der, also die normalen, die Filme, die queer sind und die wirklich sozusagen auch von Homosexuellen gemacht werden und die das Thema stärker in sich tragen, die erreichen in der Regel nicht so ein bürgerliches Publikum, wie jetzt ein Film über Fritz Bauer, den hessischen Generalstaatsanwalt, der Adolf Eichmann jagt. Dass in diesem Film sozusagen dieses Thema noch mit reinkommt, das war mir schon klar, dass das eine Reaktion auslöst. Und so reagieren die Leute halt. Also aber es ist nicht vernachlässigt. Ich finde, man weiß ja, dass es im Kern um Fritz Bauer geht, der sozusagen die Demokratie voranbringen will.
Aber das war dann doch ganz bewusst von Ihnen gewählt, auch diese Szenen in dem Club, in diesem Nachtclub.
Also wir wollten, ich habe das erst thematisiert im Drehbuch, als das durch die Historiker diese Quellen und die Homosexualität Bauers auch thematisiert wurde. Hätte das nicht ohne den Schritt der Historiker vom Fritz-Bauer-Institut, die das in der Ausstellung thematisiert haben, zuvor, wenn die das nicht gemacht hätten, hätten wir das nicht gemacht. Weil wir dann eben das Gefühl gehabt hätten, man muss immer hinter dem Stand der aktuellen Historiker bleiben, sonst wäre das eine Kolportage, die ich mich daran beteiligen wollen. In dem Moment, wo sie es gemacht haben, war das für mich ein spannender zweiter Plot. Es war vor allem auch eben die Möglichkeit zu erzählen, weil das können wir so gut von heute eben nachvollziehen, dass man für, in dem Fall gibt es eine Szene, dass man für wechselseitige Onanie 6 Monate ins Gefängnis kommt. Ich meine,
das ist der junge Arzt, von dem Sie da reden.
Das ist der junge Medizinstudent, genau, der eben da verurteilt werden soll, der dann dazu noch von dem Richter, weil der offensichtlich ein alter Nazi ist, dazu auch noch das Verbot kriegt, dieser junge Mensch niemanden unter 21 ansprechen zu dürfen. Das muss man sich mal vorstellen.
Ansprechen.
Der darf keinen Kontakt mehr zu jungen Menschen unter 21 haben. Das war wirklich eine Strafe, die man verhängt hat. Wie soll man das machen? Da kommt einer auf der Straße an und fragt dich nach dem Weg, der ist 18 und du musst sagen, ich kann nicht mit dir reden. Also so, das war natürlich interessant. Wir wollten dieses Thema unbedingt mit drin haben.
Lars Kraume, Sie werden außerdem bei diesem Film immer auf Parallelen zu heute angesprochen, also WikiLeaks oder Landesverräter von Netzpolitik.org, die habe ich jetzt reingebracht, oder man könnte auch so David alias Max Schrems gegen Goliath aka Facebook so denken. Wollen Sie dazu überhaupt Stellungen abgeben oder nervt Sie das, dass man da immer zu einem anderen Thema überleitet?
Sie haben gemerkt, Thibaut möchte jetzt eine Stellungnahme. Ja. So aufgeregt
ist. Nein, das ist, ich finde, also gerade wegen dem Thema Landesverrat, man kann es total mit Edward Snowden vergleichen. Das sind die Leute, die in ihrer Zeit aufstehen, Ed Snowden jetzt in unserer Gesellschaft, und eben ein unglaubliches persönliches Opfer bringen, nie wieder in Freiheit irgendwo sich bewegen zu können, und als Landesverräter im eigenen Land beschimpft werden, weil sie eben sagen, das ist nicht richtig, was wir machen. Wir hören die ganze Welt ab. Und Fritz Bauer hat in seiner Zeit eben was Ähnliches getan. Es ist nur eben einer unserer Helden. Deshalb erzähle ich diese Geschichte. Ed Snowden muss natürlich einen Amerikaner erzählen. Und Fritz Bauer ist eben genauso jemand, der in seiner Zeit, das ist das zeitlos archaisch Heldenhafte an dieser Geschichte und an dieser Figur, jemand, der gegen den Mainstream seiner Zeit aufsteht und für die gerechte Sache kämpft.
Sind es diese Filme, die Sie machen wollen, anstatt den ganzen Tatortfilmen, die Sie ja vorher gedreht haben?
Ich drehe einfach wahnsinnig gerne Filme, und wir haben halt in Deutschland eine funktionierende Fernsehindustrie, und unsere Kinofilme sind eben Prototypen, Einzelkämpfertum, so, das ist viel schwieriger. Und vor allem ist es so, nicht jede Story, die man zu erzählen hat oder die ich zu erzählen habe, muss gleich auf die große Leinwand. Fritz Bauer gehört auf die große Leinwand. Die kommenden Tage, mein letzter großer Kinofilm gehört auf die Leinwand. So, aber und das sind politische Filme, die mit unserer Kultur zu tun haben und sich mit unserer Welt beschäftigen.
Wie entscheidet sich das, was auf die Leinwand muss und was auf den kleinen Bildschirm?
Naja, es entscheidet sich für mich vor allem daran, ob die Geschichte die Bedeutung, die Größe und die Kraft hat. Eine Figur wie Fritz Bauer hat für mich eine universelle Kraft. Deshalb ist er jetzt auch in 18 Länder verkauft und läuft auf der ganzen Welt. Nicht jeder Tatort muss auf der ganzen Welt gesehen werden.
Sie haben viel recherchiert für den Film, einiges rausgefunden auch über Fritz Bauer. Aber wenn Sie jetzt einen Joker frei hätten, wenn Sie Fritz Bauer eine Frage stellen können, auf die Sie gerne eine Antwort haben würden, was wäre die Frage?
Das habe ich nicht verstanden. Was soll ich machen? Ich soll eine Frage stellen, auf die ich gerne Antwort haben würde.
Genau, also Sie haben eine Sache vielleicht nicht rausgefunden, die Sie aber unbedingt über Fritz Bauer wissen
wollen. Ach so, das kann ich Ihnen sagen. Ja, ja, im Kontext unserer Geschichte ist ganz einfach. Die zweite Quelle, die Bauer recherchieren musste, damit der Mossad die Operation auslöste, die Eichmann mit der Eichmann geschnappt wurde, dieses Geheimnis hat er mit ins Grab genommen. Die Historiker wissen nicht, wer die zweite Quelle war. Das wüsste ich zu gerne, wer der zweite Tippgeber war.
Aber ist man sicher, dass es eine zweite Quelle gab?
Ich glaube schon, ja.
Und im Film entscheiden Sie sich für den Journalisten?
Der Journalist ist nur Mittel zum Zweck. Im Film machen wir diesen Umweg über Mercedes-Benz, aber auch das ist nur eine Spekulation einer führenden Historikerin in dem Fall.
Im Film wird Bauer gefragt, in einer Fernsehsendung, da trifft er auf Jugendliche, da wird er gefragt, worauf kann man heutzutage als Deutscher stolz sein? Die Frage wollen wir gerne an Sie weitergeben. Worauf kann man heutzutage als Deutscher stolz sein?
Ja, das ist die Antwort darauf, ist genau die Fritz Bauer gibt. Fritz Bauer sagt auf diese Frage, wir können nicht stolz sein auf Goethe und Schiller, sondern wir können nur stolz sein auf das, was wir selber gemacht haben. Und genau darauf kann natürlich jeder stolz sein, ob er seine Kinder gut behandelt und der Demokratie nach vorne hilft, ob er eben ein guter Mensch ist oder eigentlich ein nicht so guter.
Jetzt haben wir dem verstorbenen Fritz Bauer eine Frage zugeschickt. Jetzt wollen wir ihn auch hören, weil hören können wir ihn. Ihn gab es tatsächlich in dieser Fernsehsendung. Da sitzt er in einem Keller mit so Backsteinwänden und da sitzen Jugendliche alles
tonlässig,
genau.
Äußerst sympathisch auch.
Ja. Genau, und Bauer wird genau danach gefragt.
Sie sollen zunächst einmal stolz sein auf das, was Sie selber tun. Man fragt in der Demokratie ständig, was können wir machen? Wir kleine Menschlein in einer riesigen Maschine. Das fragen Sie und das frage ich mich von früh bis spät. Ich meine, jeder von uns ist wirklich nur ein kleines Atom. Verantwortung tragen können wir doch eigentlich immer nur für das wenig Gute, vielleicht auch Schlechte, was wir machen. Das Politische, das Sie anschneide, das ist auch nur so ein Teil. Gut ist natürlich das kleine Winzige, was ich natürlich im Bereich des Politischen tun kann. Keiner von uns ist dazu geboren, Bundeskanzler zu sein. Keiner soll damit rechnen und soll glauben, dass man nur als Bundeskanzler was erreichen kann.
Ja, die Atmosphäre der Bundesrepublik wird bestimmt, nach meiner Auffassung, wenn Sie mich fragen, durch das, was Sie eines Tages mal als Mutter tun, wie Sie Ihre Kinder erziehen. Wenn Sie Ihre Kinder gut demokratisch erziehen, werden Sie eine politische Tat tun, die mindestens so wichtig ist wie das Abstimmen.
Diese Sendung gibt es komplett auf YouTube. Heute Abend Kellerclub heißt die. Ich bin sicher, Sie haben sie gesehen, Lars Kraume. Wenn Sie sich diese Sendung anschauen und Fritz Bauer und wenn Sie sich Ihren Fritz Bauer im Film anschauen, welchen finden Sie überzeugender? Sehen Sie einen Unterschied?
Naja, ich finde den echten Fritz Bauer überzeugender. Er ist einfach eine echte Person mit seiner echten Geschichte. Das hat natürlich eine unglaubliche Kraft, diesen Mann zu sehen und zu wissen, dass alles, was ich dann weiß über ihn, seine ganze Biografie, seinen ganzen Leidensweg, das ist natürlich eine wahnsinnig faszinierend für mich, dem echten Bauer zuzusehen. Es ist eben einfach so, diese Figur dieser Mensch, Fritz Bauer, war 50 Jahre in der Bundesrepublik einfach nicht bekannt. Seitdem, oder fast 50 Jahre, er ist 68 gestorben. Und offensichtlich war die Mehrheit der Leute froh, dass der unbequeme Fragensteller Bauer sie in Ruhe gelassen hat. Denn die meisten Menschen in Deutschland kennen Fritz Bauer leider nicht. Zu wenige kennen ihn. Und dafür machen wir einen Kinofilm, damit er von der großen Leinwand heraus sozusagen kondensieren können und nochmal erzählen können, was dieser Mann für ein leuchtendes Vorbild und was für ein toller Demokrat und inspirierender Mensch das war. Aber der echte Bauer ist natürlich besser als alles, was wir nachmachen.
Dieser große Film heißt Der Staat gegen Fritz Bauer und man kann ihn in den deutschen Kinos aktuell sehen. Lars Kraume, vielen Dank, dass Sie heute Abend bei uns waren,
obwohl wir
keine Backsteinwände haben und obwohl Sie Ihr Bier selbst mitbringen mussten. Danke, dass Sie da waren. Geben Sie auf sich acht.
Tschüss. Ja, danke, danke.
Tschüss.
Ciao.
Your attention, please. Your attention, please. Your attention, please. And now the moment we've been waiting for is here.
We'll be down, down, da da, da da. Oh, you're divine.
Das war Wax Taylor, der sein Lied Que Sera zu Gehör brachte. Fast finito mit der Sendung. Und was bleibt bei euch am ehesten hängen aus diesem Dschungel der Planlosigkeit, den sie The Other Side nennen?
Was bleibt bei dir so am ehesten hängen, welche Szene?
Der traurige Opa am Ende, dem so ein bisschen das Gesicht gekrault wird, das bleibt schon hängen. Das ist dieser Moment, wo man dann am Ende schon denkt, ach scheiße, mich wird's auch irgendwann mal treffen, ne?
So, Delle, das soll es gewesen sein. Wir sind am Ende des Ausflugs auf The Other Side. Merci an die gesamte Mannschaft, Moritz Hartmann und seine drei Praktikantinnen, die heute mitgesprochen haben.
Moment, als ich eben finito sagte, sagte ich fast finito und wenn sie mal auf die Uhr geguckt hätten, wie unprofessionell.
Letztens, ich war gerade dabei, mir am Morgen die Zähne zu putzen, bekam ich eine seltsame SMS.
Hi Moritz, I'm back from China. Meeting Ai Weiwei was kind of crazy. Are you okay? We are getting nervous. We are in a critical stage with V6 and time is running out. Please get back to me ASAP. Thanks, Jake.
Jacob Applebaum stand da im Absender. War das nicht dieser Datenschutzaktivist, der unangenehme Infos über die US-Regierung verbreitet? Er ist doch sogar nach Berlin gezogen, weil er sich in den USA nicht mehr sicher fühlt. Aber warum schreibt er mir? Ich antworte ihm einfach mal, es gehe mir gut und frage, was er eigentlich genau von mir will. Ich hatte das alles schon wieder vergessen, als er sich am nächsten Tag wieder meldete. Ich stand gerade in der Schlange an der Supermarktkasse.
Dear Moritz, we just noticed that you are the wrong Moritz. Our sincerest apologies. We hope you will not have any problems with the Secret Service. We will contact you later. Now it's too late anyway.
Zu spät für was? Und was für Probleme mit dem Geheimdienst überhaupt? Und mit wem hat Jacob Applebaum mich denn verwechselt?
Ein Zufall ist das schon mal nicht, oder?
Naja, ich bin schon irgendwie selbst schuld an dieser Verwicklung in Geheimdienstoperationen. Diese beiden SMS sind Teil des Spiels Super Nerds, das von Regisseurin Angela Richter am Schauspiel Köln entwickelt wurde. Ich spiele mit. Ich habe mich online registriert. Im Mittelpunkt des Projekts steht ein Theaterstück über Whistleblower, also über Leute wie Edward Snowden oder Julian Assange. Das Spiel, dieses Sudden Life Game, wie sie es nennen, verlängert den Theaterabend. Regisseurin Angela Richter will auf die Gefahren durch Geheimdienste aufmerksam machen.
Und gleichzeitig entsprach es ja irgendwie auch dem Thema zu sagen, okay, wir hacken uns in die Zuschauer ein und wir versuchen es auf eine spielerische Art, sie irgendwie dazu zu bringen, mitzumachen. Und gleichzeitig eben mit dem Ziel, das Erlebbare zu machen, was das eigentlich ist, wenn man so seine eigene Wanze in der Tasche mit sich rumträgt.
Und diese Wanze namens Handy klingelt dann in den unmöglichsten Momenten, eiskalt im Alltag erwischt. Wenige Tage nach den SMS von Jacob Applebaum bekomme ich eine E-Mail von den Spielleitern.
Es wurde die Sorge geäußert, dass man durch die Teilnahme unter bestimmten Umständen auf Listen von Geheimdiensten landen könnte.
Schon klar, dass die Applebaum-SMS nicht vom echten Jacob verschickt wurden. Aber wenn jetzt auch die Spielleitung auf die Gefahr von Geheimdiensten hinweist, ist da ja vielleicht doch was dran. Ein Link in der Mail führt mich auf die Internetseite des Supernerds-Projekts.
Zur angeblichen Verwechslung von Moritz H., über die gerade so viel kursiert, können wir nichts sagen. Das eigentlich gemeinte Mitglied einer Aktivistenzelle, das offenbar auf der Watchlist des US-Außenministeriums steht, ist definitiv keiner der Supernerds von Angela Richter oder anderen Projektbeteiligten.
Was? Ist bei dem Spiel vielleicht etwas außer Kontrolle geraten? Und warum steht da mein Name? Haben alle anderen Teilnehmenden des Spiels auch so eine Mail bekommen? Ich bin kurz verwirrt, doch schon klingelt mein Telefon.
Jacob Applebaum. Hallo? Okay, also, tut mir leid, ich muss das auf Englisch sagen. I don't know all the details, but there has not been a mix-up. I certainly did not contact you personally. This was, of course, just part of the game. I cannot tell if you are on any watch list, but if you were not before, you don't need to start worrying now, okay? For you, everything is probably fine. Governments putting whistleblowers and critics on blacklists is an issue. Please speak up against it. Thank you and keep in touch. Bye-bye.
Game over. Das Spiel ist vorbei. Im Theatersaal käme jetzt der Applaus. Irgendwie bin ich dann jetzt doch erleichtert. Ich muss mir keine Gedanken machen, auf die Liste von Geheimdiensten zu geraten. Also zumindest nicht mehr als sonst.
Bitte seien Sie achtsam.
Angela Richter setzt auf das Handy als Second Screen, der sowohl während der Theateraufführung in Köln benutzt wurde, als auch danach im Alltag der Zuschauer.
Ich finde ehrlich gesagt, dass das mittlerweile zu der Art, wie Leute Welt wahrnehmen, dazugehört, dass man eigentlich immer schon die Second Screen mitdenkt.
Ein Second Screen ermöglicht es also, neue Orte der Inszenierung zu schaffen, die ganz individuell sein können und von Zuschauer zu Zuschauerin, wenn wir sie überhaupt so nennen wollen, variieren können. Die Interaktion zwischen verschiedenen Menschen, ob wir sie nun Zuschauer oder Darsteller oder irgendwie anders nennen, ist dabei wichtiger als das Zusammensein in einem Raum, was sonst im Theater so wichtig ist. Aber eigentlich folgt das Theater da ja nur der Tendenz unserer heutigen Kommunikation, die einfacher als je zuvor große Entfernungen überbrücken und viele verschiedene Menschen miteinander in Kontakt bringen kann.
Wissen Sie was, Thibaut und Yannick? Ich habe jetzt die Handynummer vom echten Jacob Applebaum. Ich schreibe ihm jetzt mal eine SMS. Vielleicht ist er ja gerade dabei, seine Zähne zu putzen.
Okay, Moritz, halten Sie uns auf dem Laufenden. Aber können wir jetzt bitte... So, Delle, das war's jetzt aber wirklich für heute. Wir sind am Ende dieses Ausflugs auf The Other Side. Merci an die ganze Mannschaft, unseren Chefsprecher Moritz Hartmann und seine drei Praktikantinnen, Nico Roth, Ruschan Aslan und Valerie Schönjan. Diese Sendung, Yannick,
gibt es wie immer zum Nachhören auf detektor.fm.
Salut, Fraternité, geben Sie auf sich Acht und halten Sie die Ohren steif, bis wir uns das nächste Mal hören. Am 28. November wird das sein. Bis dahin gilt eine einzige Maxime: niemals, niemals locker lassen. Ciao.